Hurra, da ist er, der zweite Sieg im fünften Länderspiel im Jahr 2025. Gegen Nordirland hat es geklappt mit einem 3:1, aber wir müssen auch sprechen über das 0:2 in der Slowakei. Wir werden jetzt sprechen über diese beiden Spiele mit Caroline Kipper und Martin Rafelt. Die kennt ihr ja schon und los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solch ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Wie gefällt euch die Aussage? Wenn man die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Schön, dass ihr hier im Rasenfunk mit dabei seid. Wir wollen sprechen über die letzten beiden Länderspiele der Männernationalmannschaft. Und ich glaube, ich kenne eine Person, die fand diese Aussage mit dem "Wir wollen Weltmeister werden" nicht so gut wie all die Journalisten, die Julian Nagelsmann da im Intro anspricht. Oder ich habe den Eindruck, sie kann sie nicht mehr hören, diese Aussage. Caro, treffe ich da einen Nerv bei dir? Schön, dass du da bist.
Hi Max, also erstmal, du hast diese Folge mit dem Wort Hurra angefangen. Ja, das finde ich auch eine Entscheidung. Nee, ich hatte ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken, und ich finde das gut, dass wir diese Aussage jetzt totreiten. Das ist schon auch ein bisschen Tradition, dass wir sie verwenden. Habe ich Donnerstag in die Gruppe. Wir halten uns immer ganz gut zurück, in diese Gruppe zu schreiben mit uns drei vor der Aufnahme, damit wir nichts vorwegnehmen. Aber ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, dass bei diesem Mal schon das ein oder andere in der Gruppe gelandet. Unter anderem habe ich Max halb ernst gebeten, ob wir die Aussage austauschen können, weil ich nicht so genau wüsste, was ich darauf sagen soll. Aber kann ja einfach ein bisschen rumlabern, wie jetzt gerade.
So arg viel mehr hat Julian Nagelsmann nach dem Spiel gegen die Slowakei vielleicht auch nicht gemacht, hat auch sehr, sehr viele Worte gebraucht, um sehr wenige Erklärungen zu finden für diese Niederlage. Aber da wollen wir gleich drüber sprechen, nachdem ich natürlich auch Martin die Gelegenheit gegeben habe, zum einen Hallo zu sagen, schön, dass du da bist, und abzufragen, Hallo. Wie tief ist denn die Stimmung bei dir? Ist das jetzt das neue tiefste Tief? Müssen wir Rudi Völler befragen?
Wir haben gerade gewonnen, 3-1.
Wir vor allem, wir drei.
Ich habe, ja, also, Lord Perso, Slowakei-Spiel war ein bisschen kacke, aber man hat ab und zu mal ein Kackspiel. Ich habe mich gerade gefragt, was wie der weitere Ablauf ist. Sollte sich andeuten, dass man nicht mal die Quali schafft. Was macht man dann mit dem Intro? Weil das ist nicht vorgesehen in seiner Aussage. Er hat gesagt, dass alle wollen Weltmeister werden, die das Turnier spielen. Aber
er hat nicht gesagt, er Weltmeister werden will. Dann gibt es immer noch Möglichkeiten.
Okay.
Aber gut, ich sehe schon, es war schon vorauszusehen, Martin, dass du der optimistischste von uns sein würdest. Aber ich würde gerne mit diesem Kackspiel, wie du es dann dennoch genannt hast, in der Slowakei beginnen. Das eine ist natürlich die historische Dimension. Zum allerersten Mal in der Geschichte des Männernationalteams verliert man ein WM-Qualifikationsspiel auswärts. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, naja, irgendwann passiert das halt. Aber ich glaube, dass viel eindrücklichere, das war die Leistung oder vielleicht auch die Absenz von Leistung in manchen Phasen dieses Spiels auf der deutschen Seite. Caro, du hast mir schon vor der Sendung gesagt, du hast ganz, ganz viele Themen zu diesem Spiel. Mit welchem willst du denn beginnen? Was war denn das, was dich am meisten vielleicht auch verwundert hat?
Puh, am meisten. Okay, dann fangen wir mit so einem allgemeinen Rundumschlag an. Ich fand es ein ganz, ganz bizarres Spiel. Es hat einfach orientierungslos gewirkt. Also mal ganz davon abgesehen, dass die letzten zwei Partien aus der Nations League, die waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, haben wir ja hier auch schon drüber geredet. Aber das war jetzt nochmal was anderes. Ich habe die Slowakei auch stark erwartet, weil die haben eine super EM gespielt und sind ein bisschen unglücklich gegen England ausgeschieden. Das war mein letzter Eindruck von diesem Team. Und naja, diese Analyse von Nagelsmann mit der Emotionalität, du hast es ja schon angedeutet, fand ich ein bisschen dünn. für mich ist es eher, ohne jetzt zu sehr wie so ein Motivationscoach klingen zu wollen, für mich hat das weniger mit Emotion als und Motivation zu tun als mit Disziplin, weil das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, wenn du eine Sicherheit als Mannschaft hast, dann kommt auch Spielfreude und dann kommt auch diese Motivation. Und das hat halt Deutschland aktuell nicht. Das ist so ein, auch an einem schlechten Tag, die Fallhöhe einfach nicht besonders groß ist. Und da war einfach ganz viel, also nicht ganz viel, aber einiges neu. Diese Kimmich und Stiller-Rolle war merkwürdig. Ich will noch nicht auf Einzelheiten eingehen. Ja, also der Anspruch, was der Plan war von dieser Formation oder System und die Wirklichkeit, was dann auf dem Feld war, war ganz groß. Also wir können ganz viele Themen aufmachen, defensives Umschalten, aber von meinetwegen diese Signalstörung, die da in der ARD kurz vor Ende der ersten Halbzeit reingeschossen ist, die hätte auch noch ein bisschen bleiben können. Also.
Und man war sich vor allem selten so sicher, nichts verpasst zu haben bei einem Länderspiel. Das muss man leider schon sagen. Aber damit sind wir ja beim ersten Punkt, Martin, nämlich quasi bei der Nachbereitung durch den Bundestrainer selbst von diesem Spiel. Und jetzt ist es ja klar, dass Julian Nagelsmann nicht vor uns das Taktikboard rausholt und jetzt alle 15 Aspekte da durchgeht, die nicht gepasst haben in diesem Spiel. Aber nachdem du ja eher den taktischen Blick hast als Spielverlagerungsguru hier und ja auch selbst Trainer bei Preußen Münster. Was hast du denn davon gehalten, wie dieses Spiel nachbehandelt wurde von seiner Seite?
Was hat er denn gesagt? Ich habe mir natürlich die PK nicht angeguckt. Ich lese auch keine Zeitungsartikel.
Es ging eben sehr um diese mentale Komponente, dass eben, wenn man mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel reingegangen wäre, dass dann eigentlich alle Probleme, die es gab, keine Probleme gewesen wären und dass das etwas ist, was er erwarten muss von seinem Team.
Ja, fand ich tatsächlich, ist mir auch primär ins Auge gefallen. Also es war ein paar, also mit wie die Position besetzt war und sowas war ein bisschen komisch und dass man nur ein 3-1, also mit einem 3-1-Aufbau immer nur 4 Spieler hinten hat. Zur Konterabsicherung setzen die meisten Trainer auf 5. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon x-mal besprochen in den ganzen Nationalmannschaft-Podcasts, was dann halt auch bestraft wurde beim ersten Gegentor, da ist dann genau dieser 5. Spieler, der normalerweise da wäre, ist da gerade, fehlt da gerade in diesem Angriff der Slowakei. Das ist auch ein Thema, was ja aber die Mannschaft immer so ein bisschen hat, aber also dass die Spannung sehr, sehr unterschiedlich war zwischen beiden Mannschaften, fand ich schon sehr, sehr auffällig. Vor allem, weil es auch bei der Slowakei umgekehrt sehr, sehr, sehr gut war. Ne? Also die hatten wirklich eine sehr hohe eine Kompaktheit und so, die haben auf alles sehr, sehr schnell und scharf reagiert und Deutschland nicht. So sehr viele Sachen, wo man ziemlich langsam reagiert hat, und wo man auch ein bisschen so, ja, also es hatte von der deutschen Seite aus eine große Testspielatmosphäre so, und bei Testspielen weiß man, da können komische Sachen passieren und da blamieren sich manchmal Mannschaften auf noch viel, viel, viel üblere Weise als da, und wenn man dann mit so einer Testspieleinstellung da reingeht, entsprechend solche Ergebnisse können dann da rauskommen. Ich fand schon, dass das ein schon auch ein Teil war der Sache.
Aber welche Verantwortung trägt denn da denn der Trainer? Denn wenn das jetzt das erste Spiel wäre, was wir sehen würden, wo man eben so einen Befund schon durchaus machen kann, dann glaube ich, wäre das jetzt noch so kein großes Thema. Aber wir kommen ja aus einer Phase mit 2 richtig schlechten Nations League-Spielen. Wir kommen aus einer Phase mit 2 Spielen gegen Italien, wo man sagen muss, man hat da eine beste Ausgangslage fast hinten raus noch verspielt. Wäre das Spiel ein bisschen länger gegangen, wer weiß, was da noch passiert wäre bei dem 3:3-Rückspiel. Also es ist ja jetzt zum Wiederholten Male so, dass die Worte, die Julian Nagelsmann vor den Spielen findet, und in diesem Spiel ging es darum, dass er gesagt hat, wir wollen zur Dominanz finden, wir wollen uns aus der Dominanz heraus viele Torchancen erspielen, aber die Konterabsicherung muss auch besser werden. Nichts davon, also das ist ja quasi fast eine Checkliste der Dinge, die nicht da war gegen die Slowakei, und da spielt es dann gar keine Rolle, was der Trainer macht, sagt, tut in der Kabine?
Naja, das ist ja, nur weil, also wenn ich sage fehlende Spannung oder er sagt fehlende, was hat er gesagt, Emotionalität oder so, bei der Mannschaft, dann nimmt das ja den Trainer nicht raus. Also das ist ja, das schließt ja ein, dass das auch eine Verantwortung des Trainers ist. Ich finde es ein bisschen, weniger klar und konkret, was ein Trainer dagegen machen muss. Ne? Also du kannst 1000 verschiedene Sachen machen, du kannst die Jungs anbrüllen, du kannst irgendwelche Abläufe unterschiedlich gestalten, du kannst nochmal ins Individualgespräche gehen, du kannst eine gute Ansprache machen, also es gibt 1000 Sachen, die du machen kannst, so. Und am Ende, es ist ein bisschen schwerer zu sagen, also man weiß ja nicht, was er gemacht hat, und man weiß auch nicht, was er hätte machen können, um die Mannschaft aufzurütteln, sozusagen, und ob das möglich war oder nicht. Weil eine Mannschaft kann natürlich so lethargisch sein, dass du dann als Trainer auch nichts mehr machst. Deswegen lässt sich das einfach schwer beurteilen, wie stark das jetzt auf seinem Mist gewachsen ist und wie stark auf dem Mist von diversen Spielern. Aber auf jeden Fall schließt er sich nicht per se aus, wenn er das sagt, würde ich jetzt meinen.
Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass du eben nicht auf dieses Thema bauen kannst. Bei der EM, die ja als positiv wahrgenommen wird, auch zu Recht. Ich meine, da gab es eine riesige Werbekampagne um diese Mannschaft. Da gab es eine totale Begeisterung, weil auch dieser Hunger nach einem Nationalmannschaftsfußball da war. Und das gibt es jetzt alles nicht. Jetzt hast du die Situation, dass die zwei Stürmer der ersten Wahl sind verletzt. Musiala ist verletzt. Ter Stegen ist nicht da. Rüdiger ist in einer ganz merkwürdigen Situation durch sein Knie. Und vor ein paar Monaten war er der meistkritisierte Sportler überhaupt wegen dem Ausraster. Dann hast du Woltemade, den Wechsel, dann hast du Wirtz, der noch nicht angekommen ist in England, und du hast so ganz viele Unwägbarkeiten im Team, und da merkst du dann einfach, dass es keine Basis gibt, auf die man zurückfällt, auf die man so ein Spiel souverän gegen die Slowakei spielen kann, finde ich. Und da ist dann Emotionalität das falsche Thema, weil du nicht erwarten kannst, niemand ist immer motiviert, sondern es wird immer, im Moment ist es sehr viel, aber es wird immer Themen geben neben dem Platz etc. Und es wird immer Verletzte geben. Du kannst nicht von einer 100%igen Motivation bei jedem Spiel ausgehen, und da fehlt mir einfach dann oder fehlt einfach eine Substanz, würde ich schon behaupten.
Und das bringt uns eigentlich ganz gut zu einem zweiten Thema, das ja auch mit diesem Slowakei-Spiel zusammenhängt, nämlich den vielen Experimenten, würde ich es nennen, oder Umstellungen, die Julian Nagelsmann wieder vorgenommen hat. Und Martin, du hast da gerade ja schon ein bisschen Bezug drauf genommen. Man muss sagen, in der Formation tut sich eigentlich nichts. Das ist weiter das, was wir die ganze Zeit schon besprochen haben, 3-1-4-2-Aufbau. Ein bisschen unterscheiden sich die Rollen der vorderen vier, und jetzt waren es eher drei eigentlich so im letzten Zwischenraum, und Woltemade davor jetzt im Spiel gegen die Slowakei. Wir hatten leichte Linkslast, aber generell ist es eigentlich gleich, aber mit eben sehr, sehr besonderen Rollen für die Spieler und eben auch ja fast so eine Unterbesetzung. Also du hast eben einen Collins, der dann auf rechts spielen soll, und für ihn hast du keinen Ersatz. Er hat keinen guten Abend gehabt, das lag aber auch an ganz vielen Dingen und nicht nur an ihm. Und als er dann raus musste, musstest du Mittelstädt auf rechts ziehen, der ganz eindeutig mit dieser Rolle nicht zurechtgekommen ist, weil eben alle Instinkte, die er sich so aufgebaut hat in den letzten Jahren, da nicht so funktioniert haben. Also warte, lass mal vorne beginnen. Verstehst du, warum in dieser Phase, Caro hat es ja gerade super hergeleitet, der Verunsicherung ja doch, dann noch so viel verändert wird tatsächlich in so einem Spiel?
Also verstehe ich es, ja, aber ja, weil man einfach noch in der Findungsphase ist, glaube ich, ne? Weil die Mannschaft ja nicht, man hat ja nach der EM noch keine gefundene Mannschaft, ne? Also im Sturm ist jetzt sowieso noch so ein bisschen Findungsphase. Havertz nicht da, Musiala nicht da, sowieso. Dann ist immer noch nicht so richtig geklärt, was macht man mit dem Loch, was Toni Kroos hinterlässt. So. Es gibt ja relativ viele Themen und noch gar nicht so. Also wie mal umgekehrt gefragt, was wäre denn die Aufstellung gewesen ohne Experimente?
Also man hätte anders nominieren müssen, glaube ich tatsächlich. Und also ich hätte, also Gnabry auf dem Flügel fand ich interessant, Goretzka als 8 definitiv nicht. Also wenn du schon Goretzka auf dem Feld haben willst, dann in der Rolle, die er immer spielt, 6er/8. Ich fand aber seine Rolle da nicht verstanden. Ich hätte auch Flo Wirtz eher in eine zentralere Rolle gezogen, und Nick Woltemade als alleiniger Stoßstürmer ich meine, die Ballkontakte von ihm sagen schon eindeutig, 23 gegen die Slowakei, 16 gegen Nordirland, aber er braucht halt jemanden um sich außenrum. Und natürlich hast du personell, musstest du wechseln. Das ist ja völlig klar, weil eben die Spieler nicht zur Verfügung stehen. Aber ich hatte schon den Eindruck, vielleicht liege ich da aber auch falsch, dann kannst du mich gerne korrigieren, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es auch ein bisschen ein anderer Ansatz sein sollte. Eben,
naja, mein Punkt ist ein bisschen, weil du hast ja gefragt, wie ich dazu stehe, dass so experimentiert wurde. Ich habe halt das Gefühl, du musstest schon irgendwie experimentieren. Also ich sehe eher das Problem darin, welche Experimente konkret gemacht wurden. Dass man Goretzka so weit vorne einsetzt und Woltemade alleine. Das ist, also dass man Woltemade mal alleine sehen will, kann ich nachvollziehen. Aber muss vielleicht
nicht.
Kannst du dir
Bremen-Spiele von vor 3 Jahren angucken?
Ja, ist der gleiche, Nick Woltemade.
Ja.
Und wo war ich? Ja, also Goretzka komische Rolle, Woltemade komische Rolle, dass man Woltemade mal sehen will, kann ich nachvollziehen, muss vielleicht nicht in so einem Spiel sein, wo man ja durchaus damit rechnen kann, dass die Slowakei das wahrscheinlich gut machen wird. Und jetzt Gnabry auf rechts zum Beispiel, finde ich jetzt kein krasses Experiment, zumal er bei Ballbesitz ja sowieso auch nach innen gespielt hat, eigentlich sehr ähnliche Rolle, ja, okay, wie er jetzt gerade im Verein spielt. Hat nur defensiv dann außen gespielt. Und dann, ja, dass mal, dass für Collins kein Backup da ist, ist ein bisschen komisch. Also ist sehr, sehr komisch, vor allem weil er Debütant ist. Ich überlege gerade, wen hätte man haben können? Also normalerweise wäre es Kimmichs Position.
Das ist ja schon mal die erste Frage, ob du das überhaupt wirklich machen musst, Kimmich wieder ins Zentrum zu ziehen.
Ja, vielleicht auch ein seltsamer Moment dafür. Wobei du argumentieren kannst, dass das vielleicht gerade ein Ansatz ist, um mehr Stabilität reinzubekommen. Dass man sagt, also wir haben jetzt gerade nicht so viele Säulen, dann holt man Kimmich wenigstens ins Zentrum. Aber in der Kadersituation wahrscheinlich schwierig. Aber ich finde, der Kader ist auch gerade ein bisschen schwierig, weil du noch nicht die etablierten Sechser hast. So, Andrich spielt jetzt gerade nicht so eine große Rolle. Groß und Stiller sind jetzt nicht Weltklasse-Spieler, die alles mitbringen, ne? Die haben beide athletische Schwächen. Und so, ich finde, das ist ein bisschen, die Slowakei hatte mit Lobotka einen Weltklasse-Sechser. Und das hat geholfen, auf jeden Fall. Ich meine, Kimmich ist auch Weltklasse. Aber hat ja natürlich dann auch effektiv gar nicht wieder so viel Sechs gespielt, sondern war ja dann auch im Spielaufbau meistens im Dreieraufbau hinten, also eigentlich auf seiner Rechtsverteidigerposition so ein bisschen. Das heißt, so ein bisschen es fehlt so ein bisschen die zentrale Achse in der Mannschaft und die hat man hier versucht zu finden und hat da vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, aber hat auch nicht so unfassbar geile Optionen. Also was wäre euer Zentrum gewesen? Wirtz?
Also und? Ich finde, du hast es ja gesehen jetzt gegen Nordirland, dass Kimmich und Groß schon mal viel besser zusammen funktioniert haben, weil Stiller und Kimmich sich einfach in manchen Dingen zu ähnlich sind, wäre meine These. Also ich habe Stiller gegen die Slowakei bei der Hymne gesehen und danach habe ich ihn vergessen, dass er auf dem Platz ist. Und Kimmich ist halt, wie willst du eine Zentrale bieten, wenn das die Rolle so zerfahren wirkt? Also ich kann nicht genau sagen, was die Aufgabe war, aber dieses ständige sich fallen lassen, er war überall unterwegs, aber überall auch in irgendeiner Art und Weise wirkungslos, so dass wir in der Position waren, dass er auf rechts gefehlt hat, wie blöde, und im Mittelfeld wenig bewirkt hat.
Ja, das ist ja jetzt, das ist ja im Grunde der große Schritt gewesen zwischen den beiden Spielen, dass man gesagt hat, Kimmich bleibt zentral, indem wir eine Dreierkette hinten aufstellen, so dass wir nicht in Dreieraufbau zurückkippen, sondern direkt im Dreieraufbau sind und Kimmich 6 fixiert. So, das war, glaube ich, deutlich besser. Das hätte man vielleicht von Anfang an dann sagen müssen, was natürlich trotzdem bedeutet, dass man Kimmich von der rechten Seite wegholt. Leveling war jetzt die zweite Option da. Was natürlich aber auch, also sowohl Dreierkette als auch Leveling rechts, als auch so ein bisschen Kimmich groß, auch alles so ein bisschen Experimente, ne? Aber waren jetzt wahrscheinlich die besseren Experimente, weil es ein bisschen einfacher ist, ein bisschen klare Struktur gibt. Vor allem, was ich gerade gesagt habe, das Zentrum hat keine stabile Achse und das war jetzt im zweiten Spiel deutlich besser.
Ja, vor allem.
Ja, und sorry.
Caro, mach du weiter. Ich weiß, dein Zettel ist voll.
Genau, es war was nicht zur Achse, sondern ich wollte Woltemade nochmal aufgreifen und seine Rolle. Aber bleibt erstmal beim Mittelfeld.
Nee, ich finde das schon, also mit Nick Woltemade kann man das, glaube ich, ganz gut auch darstellen, was so mein zweiter Punkt wäre. Also was das Personal angeht, da hast du ja einen richtigen Punkt, Martin. Also wen hätte man denn aufgestellt? Man kann schon bei diesem Namen landen. Ich frage mich allerdings auch, was den Matchplan angeht. Und es gibt jetzt so zwei Varianten. Die eine ist, die Spieler haben, weil die Slowakei sehr, sehr gut angelaufen ist und da auch sehr nah vor allem an den Gegenspielern dran war, haben sie sich nicht an das gehalten, was ausgemacht war. Oder, und den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt in Summe mit dem Nordirland-Spiel dann, dass der Matchplan gar nicht so viele Optionen hatte. Also gegen Nordirland waren es dann viele Verlagerungen, viele Bälle hinter die Kette. Ja, okay, das kann ein Element sein. Aber dass man das Zentrum so ausspart, obwohl man ja so viel Risiko reinsteckt, indem man drei Zehner quasi aufstellt. Also Gnabry, Wirtz und Goretzka, die haben mehr oder weniger in diesem Raum zwischen den Ketten waren, die oft eher so ein bisschen auf links gezogen, was lustig war, weil man hat immer über rechts eröffnet und man ist aber ganz, ganz selten auf links gekommen. Aber dieses Risiko nimmst du ja auf dich und dann gibt es aber wirklich eigentlich fast gar keine interessanten Pässe in diesen Bereich rein. Wenn die mal den Ball bekommen haben, dann war das über die weit aufgerückten Außenverteidiger und das war dann ein Ball, der ist auch nicht schlecht von dem Außenverteidiger in diesen Raum rein. Du hast relativ schnell ein Dreieck gebildet, allerdings war die Slowakei da super gut drauf vorbereitet, da ist fast kaum was draus entstanden. Und eine Situation gab es mal, da haben sie durchs Zentrum gespielt. Kimmich auf Stiller, Stiller auf Wirtz, der lässt prallen und dann gibt es so einen Steckpass und Beutemade erreicht ihn knapp nicht. Das war das einzige Mal, wo es in der 24. Minute war. Das Eier Mittelstädt hat dann geschossen und der wird zur Ecke geklärt, dieser Schuss. Aber mich hat das eben irritiert, dass du auch quasi gar nicht gesehen hast, wie wollt ihr denn eigentlich interessant ins Angriffsdrittel kommen, außer eben mit einem langen Ball hinter die Kette.
Das kann ich dir erklären.
Ja.
Das Ding ist, dass erstmal ist die Slowakei so ein bisschen wie Klopps Liverpool, dieses 4-3-3 extrem eng spielt. Also in der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen breiter geworden, aber in der ersten Halbzeit war es wirklich extrem kompakt vorne mit quasi zwei Dreierreihen wirklich hintereinander und nicht klare Flügelspieler. Das heißt, du hast sechs Spieler, die das Zentrum verdichten. Mhm. Normales 4-3-3 hat nur vier und also sechs Spieler, die das Zentrum verdichten, ist eine Menge. Und dann ist der Trick, wenn du außen versuchst, lang zu spielen, dann kommen Flügel und Achter zusammen raus und du kriegst dann auch da gut drei Spieler hin und wenn du versuchst, durchs Zentrum zu spielen, dann verdichtest du da halt mit diesen sechs Spielern, die da sind, das dann noch mehr und dann wird es da sehr, sehr gefährlich und die Idee war, aus diesem 3-1-Aufbau die Flügel rauszuziehen, dann auf den Flügel zu kommen, dann den Achter auf den Flügel rauszuziehen und dann hinter den Achter in den Halbraum zu kommen. Also quasi außen sehr, sehr schnell um diesen Block und von dort in Zwischenlinienraum. Ich fand auch, dass das eigentlich gar nicht so schlecht geklappt hat. Ich würde auch widersprechen, dass das Spiel durchs Zentrum nur einmal zu sehen war. Ich fand eigentlich, dass das tendenziell noch die Stärke war in dem Spiel. Das gab es schon so, dass man wirklich so ganz, ganz ruhig und sauber über Stiller so durchgekommen ist durchs Zentrum. Und dann in interessante Räume gab es schon, ich fand, es gab auch in der ersten Halbzeit, noch in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so viel, aber in der ersten Halbzeit gab es auch noch relativ viele Situationen, die wirklich im Spielaufbau gut vorbereitet und gut angespielt waren, wo man dann teilweise auch ein bisschen, also es gab eine Situation, wo dann Goretzka einen ungünstigen Kontakt hat, einmal hat Woltemade, kriegt einfach keinen Kontakt, das war dann der Abschluss von Mittelstädt, wo Woltemade eigentlich weg wäre nach dem Pass von Wirtz, aber er tritt irgendwie ganz komisch über den Ball, erwischt irgendwie den Ball nicht. Also da gab's ein paar ganz Situationen, die eigentlich im Ansatz sehr, sehr gut aussehen und die dann sehr schnell versandet sind. Und generell fand ich eher das Problem, dass man aus der ersten Spielaufbauphase nicht keinen Zug in die zweite gekriegt hat. Also du hast, wenn die in den Mittelfeldräumen waren, wenig Beschleunigung gehabt, du hast relativ wenig Andribbeln gehabt, du hast total wenig Tiefe gehabt, ne? Mhm. Also das fand ich jetzt auch nochmal neben der Dreierketten-Kimmich-Wechsel den ganz, ganz großen Unterschied zwischen den beiden Spielen, dass im zweiten Spiel du mit Raum, Leveling und auch Gnabry die ganze Zeit Spieler hattest, die sehr, sehr stark die Tiefe beackert haben und das hat gegen die Slowakei total gefehlt und das hat das Spiel so eingeschläfert, fand ich so. Also ich hatte euch in den Chat ja auch diese Screenshots geschickt aus der Endphase, wo dann die langen Bälle vorne reinfliegen, wo zweimal in Folge der lange Ball runterkommt, man auf dem zweiten Ball ist und in dem Moment, wo man auf dem zweiten Ball spielt, man so 5 Spieler in der zweiten Reihe hat und niemanden in der letzten Reihe. Also niemand spekuliert da drauf, dass der Ball vielleicht nach hinten durchfliegt, dass er verlängert werden kann oder so, sondern alle halten so ganz komisch ihre Mittelfeldposition und warten auf, weiß nicht, hoffen, dass man den Ball erobert und dann noch mal einen Fuß spielt, anstatt einfach direkt anzugreifen. Und so diese Direktheit, die hat da ein bisschen gefehlt, wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt taktisch begründet ist. Man kann es natürlich ein bisschen mit den Spielern begründen, weil zum Beispiel Mittelstädt und Collins gehen natürlich weniger tief als Raum und Leveling. Das ist relativ natürlich. Und Goretzka geht auch weniger tief als Gnabry, ist auch relativ klar. Aber vielleicht war, also kann ich mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen so der Biss so ein bisschen gefehlt hat. Und deswegen, sonst macht man das schon mal irgendwie aus dem Impuls heraus.
Aber du findest, dass man gut in diesen zentralen Bereich rund um Lobotka, sage ich jetzt einfach mal, gekommen ist.
Ja. Dafür, dass die Slowakei das sehr gut gemacht hat, finde ich, hat man das relativ gut gelöst, ja.
Da würde ich jetzt aber einwerfen. Also erstmal unterstreiche ich das mit den Übergängen und der Tiefe. Da würde ich jetzt nochmal mit dem Textmarker drüber gehen. Aber trotzdem hast du auch gegen Nordirland die Situation, dass zwischen der 20. ungefähr der 20. und der 60. Minute sind die einzigen 2 gefährlichen Abschlüsse Weitschüsse von David Raum. Nichts gegen David Raum, aber das sollte ja eigentlich, müsstest du ja auch anders zu Ideen kommen. Vor allem, wenn du so begründest, dass die Slowakei so stark war. Wie kann es dann gegen Nordirland auch diese 40 Minuten geben?
Und da ist man ja auch nicht in diesen Raum reingekommen. Also gegen die Slowakei, Leon Goretzka hatte 28 Ballkontakte und der hat durchgespielt. Das sind 2 mehr als Nick Woltemade, wo wir alle uns über die 26 so ein bisschen den Kopf gekratzt haben. Ja, also klar, Flo Wirtz war relativ häufig am Ball, aber so wie es ich wahrgenommen habe, auch sehr oft in der Position, wo er sich auf den Flügel hat rausfallen lassen. Und gleichzeitig ist, das stimmt schon, dass sie natürlich, wenn sie in den Raum reingekommen sind, das habe ich ja auch gesagt, haben sie sich quasi über außen da reingespielt. Aber das war halt auch eine extrem riskante Methode. Und haben wir sowas nicht auch vorm 0:1 gesehen, weil da halt dann einfach einer für die Absicherung gefehlt hat.
Ja, da hatte Goretzka eine ziemlich seltsame Position. Das war eine komische Situation. Ja, normalerweise, das Ding ist, beim 1-0 hast du den, kriegt Wirtz den Ball da von Collins von außen?
Ich glaube schon,
ja. Ich glaube, ne? Also da hast du ja dann, er kommt ja zum Flügel hin und du hältst den Ball am Flügel. Wie gesagt, die Idee war, glaube ich, sehr, sehr schnell um den Block rum, die ein bisschen ins Pressing locken, schnell nach außen und dann schnell inzwischen in den Raum, also diagonal, diagonal. Und das ist dann ja nicht passiert, wenn du nach außen spielst und dann nochmal einen kurzen Pass, nochmal im Flügel, wo dann der ganze Block von denen nachschieben kann. Das ist ja gerade das, was du eigentlich vermeiden willst. Also da hat dann, ich muss das hier jetzt nochmal genau gucken, um zu schauen, woran das jetzt gelegen hat, dass man den Pass so gespielt hat. Vielleicht war es einfach gutes Anlaufen. Kann sein, dass er der Außenverteidiger von der Slowakei sehr, sehr gut rausverteidigt hat auf Collins.
Nee, Duda war das. Duda hat quasi Duda gegen Wirtz den Ball gewonnen. Und
aber wer war auf Collins? Also warum musste Collins dann überhaupt Wirtz anspielen? Strelic
geht dann diagonal tief. Der geht quasi aus dem Zentrum raus in den Rücken von Collins und da kommt dann der Ball hin.
Ja, der zieht Kimmich weg. Ja, das habe ich im Kopf. Warte mal, ich guck mal schnell die Situation rein, wie die strukturell entstanden ist. Ich habe das noch hier.
Ich finde es halt insofern interessant, Caro, weil du hast ja auch schon so ein bisschen so in die Richtung gesprochen, weil also alles ist irgendwie immer erklärbar und eben nicht nur mit Emotionalität, sondern eben auch so taktisch. Aber es ist halt schon interessant, dass wir viele Probleme, die man gegen die Slowakei gesehen hat, halt in anderer Form oder ganz ähnlich gegen Nordirland auch gesehen hat.
Ja, wenn wir uns das 1-0 von Deutschland gegen Nordirland angucken, dann war das ja aus mehreren Gründen eine schöne Situation. Erstens diese schnelle Ball-Zurückeroberung von Woltemade, aber auch, dass er da nicht alleine war. Es ist Gnabry, der da nach vorne läuft. Und Woltemade fühlt sich, wie ich es beobachte, wohler, wenn er nicht da alleine diese Sturmspitze ist. Und so konnte er diesen schönen Pass spielen. So fällt das 1-0. Und da hast du einfach eine Position gehabt, wo sich der Spieler wohler fühlt und die er besser kennt. Mal abgesehen von der Torgefahr, Wie willst du Spiele gewinnen, wenn du so eine extrem verunsicherte Abwehr hast, die solche Böcke reißen, wie es Tah und Rüdiger gemacht haben? Ich will da jetzt keine einzelnen Beispiele anführen, aber es ist natürlich auch, wenn zwei so gestandene Spieler, die eigentlich ein Herzstück und eine Konstante des Teams sein sollen, so spielen, wie die zwei das gegen die Slowakei gemacht haben, das breitet sich auf eine Mannschaft aus und das kann dann in dem Fall auch niemand anderes auffangen. Erst recht nicht ein Collins, ein Debütant, den das dann natürlich auch ansteckt. Also viel schlimmer können die Voraussetzungen für ein Nationalmannschaftsdebüt, glaube ich, kaum sein.
Und das sieht man ja auch bei dem 0:1.
Ja.
Weil da Rüdiger den Lauf nicht aufnimmt von Hansko, der ihm einfach davonläuft. Aber jetzt hat
er. Das war das, was ich vorhin auch ein bisschen meinte mit der fehlenden Spannung. Also das ist sowas, das ist ja crazy. Du rückst, also wenn du so aus der Abwehrkette rausrückst, übrigens darf er nicht rausrücken, weil Goretzka in dem Moment im Zweikampf ist, aber dann einfach auf den Stürmer rausrücken, der läuft hinter dich und du reagierst nicht sofort, sondern musst erstmal da von deinem Mitspieler gecoacht werden, da wieder hinten reinzukommen. Das ist halt schon seltsam.
Und in eurer Folge zum, ich glaube, 2. Spieltag der Bundesliga der Männer haben Nick oder Kim, einer von beiden hat gesagt, wenn Gnabry durch positive defensive Szenen auffällt und positive Klärungsaktionen, dann kann irgendwas nicht richtig laufen. Und das war gegen die Slowakei ähnlich. Diesen Glaubenssatz habe ich mir übernommen. Er ist mir auf jeden Fall in dem Spiel, kam mir diese Stimme aus der Folge nochmal in den Kopf.
Ist dann aber vielleicht ein bisschen gemein Gnabry gegenüber, wenn das wiederholt auftritt. Die Szene übrigens zum 1-0 war systematisch genau, was ich beschrieben habe. Gegner reinlocken, Ball auf Außen, Ball auf Collins und dann von dort in die Mitte. Und Wirtz macht es tatsächlich relativ ungeschickt. Also man hat tatsächlich den Flügelstürmer komplett auf Rüdiger gezogen, dann öffnet Gnabry, zieht sogar noch den Achter raus und als Colin den Ball bekommt, muss der Sechser komplett auf Wirtz durchverteidigen und Wirtz versucht das zu nutzen, indem er sehr weit zur Seite geht, hätte aber eigentlich, geht einfach zu weit zur Seite und lässt sich dann dadurch nach außen isolieren, nimmt dann auch den ersten Kontakt nach außen statt nach vorne. Also bisschen selbst verschuldet von Wirtz, dass er da dann am Flügel hängen bleibt. Normalerweise, eigentlich war das strukturell, ist da genau der Plan aufgegangen.
Okay, verrückt. Okay, gut, dass wir das nochmal so rausgearbeitet haben, aber es hat uns elegant zu einem zweiten Punkt nämlich gebracht, denn auch diese Szene beim 0:1 wäre ja verteidigbar gewesen, wenn eben Rüdiger diesen Lauf aufnimmt und wenn wir bei Rüdiger sind, dann sind wir schon beim 0:2, denn bei allem, was ja stimmt, was das Risiko angeht, was man mit diesem 3-1 Aufbau hat, ist die Wahrheit aber auch, beide Gegentreffer der Slowakei fallen in Überzahlsituationen Deutschlands, wo man als Laie sagen würde oder zumindest Gleichzahl das 0:2, das ist immer noch zu verteidigen. Martin, wie kannst du dir das denn erklären? Du hast uns einen wunderschönen Screenshot geschickt vom 0:2, von dem Moment, in dem das 0:2 fällt und was Antonio Rüdiger da macht. Kannst du mir das erklären?
Was also ein bisschen gemein, das sollte man eigentlich nicht.
Ja, also er liegt auf dem Boden.
Er liegt auf dem Boden und sieht ein bisschen lustig dabei aus, aber ja, das ist, glaube ich, in dem Moment nicht mehr relevant.
Wie kann man auf sowas reagieren? Weil es ist ja jetzt, also jetzt müssen wir es schon konstatieren, das scheint schon jetzt eine tiefere Krise zu sein, die Rüdiger zumindest im Nationalteam hat. So kann man es, glaube ich, sagen. Und jetzt allein Jonathan Tah neben sich zu haben, das hat es nicht gelöst.
Nee. Naja, muss man mit dem Spieler reden und gucken, woran es lag. So.
Woran hat es hier liegen?
Und sagen, woran hat es hier liegen? Ja, das ist ja komplex. Das kann sein, dass das eine situative Sache war. Es kann sein, dass er psychologisch irgendwas hat, nicht ganz bei sich ist. Wir hatten die Sache, dass er extrem viel kritisiert wurde. Das kann sein, dass das an ihm nicht spurlos verschwunden. Wenn ich das Wort spurlos sage, will ich direkt verschwunden sagen, dass das so nicht an ihm spurlos vorbeigegangen ist.
Okay.
Dass das nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Und dass es vielleicht dann nicht schafft, sich, also was er auch so ein bisschen braucht als Spieler, ist ja, er ist ja auch ein Spieler, der muss ja auf volle Aggression fahren. So, der muss ja maximal aufgeputscht sein. Und ich glaube, das kann man ihm gerade nicht konstatieren. So, und dann muss man halt mit dem Spieler sprechen und gucken, woran warum das so ist und ob ihr es wieder hinkriegt oder ob ihr eine Pause braucht oder was man machen kann. Also gibt ja verschiedene Sachen, die man machen kann.
Aktuell ja. Weißt du ja gar nicht, ob Alonso bei Real auf ihn setzt. Die Konkurrenz ist groß, die Situation für ihn ist da nicht leichter geworden. Dann kommt hinzu, dass er wohl monatelang unter Schmerzen gespielt hat in der vergangenen Saison. Also ich glaube, dass das allgemein einfach, gerade, dass es da viele Themen gibt und dass das allgemein nicht einfach ist. Das ist für mich leichter zu erklären als Jonathan Tah, der eigentlich ziemlich gut bei den Bayern sich eingefunden hat. Ist ja ein großer Wechsel gewesen nach, weiß nicht wie lange, bei Leverkusen, aber Club-WM da sofort gespielt, jetzt auch direkt Stammspieler und macht bei den Bayern eigentlich den Job ganz gut. Es ist recht ähnlich zur vergangenen Saison, aber man muss da einfach in der Innenverteidigung von Bayern manchmal auch ein paar Szenen glatt bügeln. Aber das ist für mich schwerer zu erklären als Rüdiger, der einfach eine Liste mit 5 Gründen hat, die einfach tough sind. Wie gesagt, Schmerzen, Verletzungen, dann diese alle regen sich auf, weil sich Rüdiger aufregt. Und die Situation aktuell bei Real. Großer Konkurrenzdruck in der Innenverteidigung. Er ist 32, er wird wohl nicht, zumindest mal nicht die Zukunftslösung sein. War jetzt auch noch gesperrt, kommt jetzt erst so rein in die Saison. Der Zeitpunkt der Spiele ist halt auch für einen Spieler merkwürdig. Wenn man sich die Transfers und die Situation anguckt, aus der die Spieler kommen. Aber es ist dann eben nicht so gewesen, dass es so kopffrei jetzt Bock, Nationalmannschaft zu zocken und diese Stimmung mitnehmen, sondern so, oh fuck, auch noch das jetzt und dann geht alles schief und einen Trainingstag haben die und dann kommt Nagelsmann mit, wir machen das anders, das anders, das anders und ja.
Also ich finde, das ist jetzt gut, weil das macht das nachvollziehbar, was Gründe gewesen sein könnten für eine schlechte Leistung. Was ich mich gefragt habe, ehrlicherweise aber erst nach dem Spiel, während des Spiels ist mir das noch nicht so aufgegangen. Aber was ich mich gefragt habe, Martin, war, warum hat denn da Julian Nagelsmann nicht in diesem Mannschaftsbereich schon während des Spiels eingegriffen? Denn er hat Collins rausgenommen, aber mit dem Opfer, dass Maxim Mittelstädt auf rechts spielen musste, was eben, ich habe es vorhin schon besprochen, das hat leider gar nicht funktioniert. Er ist an den falschen Momenten, ist er nach innen gezogen und generell schien das auch nicht so ganz wirklich abgestimmt mit Adeyemi zu sein. Und wir haben ja im Nordirland-Spiel, haben wir ja dann eine Reaktion darauf gesehen, nämlich mit 3 klassischen Innenverteidigern zu spielen. Julian Nagelsmann war nach dem Spiel sehr, sehr deutlich dabei zu betonen, dass man ja schon seit März 24 mit einer Dreierkette spielen würde. Das haben wir ja hier auch besprochen, dieses 3-1-4-2 zieht sich so durch. Und trotzdem würde ich aber sagen, es gibt einen Unterschied, ob eben Rüdiger gemeinsam mit, und dann ist es egal, ob das Koch und Anton sind oder da darf dann auch ein Tah noch mit dabei sein, spielt, oder ob er eben mit Tah spielt und dann eben einmal Mittelstädt und einmal Collins und die sind aber im Ballbesitz ganz, ganz weit vorne. Also wäre es nicht vielleicht auch eine Reaktion gewesen oder wäre das eine Frage, die man Julian Nagelsmann stellen müsste, warum ist da nicht innerhalb des Spiels schon mal was passiert? Weil ab dem 0-2 war zu sehen, also das wird nicht mehr der Abend von Antonio Rüdiger.
Ja, also das Ding ist, dass du, also was wäre denn die Reaktion gewesen, dass man Rüdiger einfach rausnimmt?
Nee, ich hätte gesagt, bring Koch oder Anton. Dann hast du weiter deinen Dreieraufbau, schieb Kimmich dahin, wo du ihn brauchst, nämlich auf die Collins-Seite. Also du brauchst ihn halt in diesem Spiel, hast du ihn da gebraucht. Und es ist dann ein bisschen langweiliger Wechsel, der etwas aufsehenerregende Wechsel
ist natürlich dann im Zentrum dann.
Da musst du halt dann, ja, Zico Gretzer zurück. Und du kannst ja, natürlich ja,
okay.
ist es...
Das stimmt, der war ja auf dem Feld.
Genau, also natürlich ist quasi, dann, du willst einen Offensivspieler bringen, du sendest Signale und so weiter, das ist mir schon auch klar. Aber ein bisschen habe ich es auch nicht verstanden, weil es kam ja dann auch nichts. Also man muss ja jetzt auch nicht so tun, als ob es dann irgendwie eng gewesen wäre hinten raus gegen die Slowakei, sondern die letzten 15 Minuten waren mit das Langweiligste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich habe viel Fußball gesehen.
Ja, wie gesagt, mangelnde Tiefe da dann auch wieder. Naja, also du willst halt ungern, also in dem Moment, wo du dann Kimmich da rauslässt und also wenn du den Wechsel, der jetzt zum Nordirland-Spiel gemacht wurde, wenn du das im Spiel gemacht hättest gegen die Slowakei, dann hättest du ja mehr oder weniger alles alle Abläufe, die du hast, so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil du, also alle sind plötzlich auf einer anderen Position und also Goretzka ist eins tiefer, Kimmich ist außen, Rüdiger ist nicht mehr zentral Dreierkette, sondern dann wahrscheinlich rechts, was vielleicht besser für ihn gewesen wäre. Und so einen massiven Wechsel, wenn, also das Ding ist halt, dass ab dem 2-0 und zwischendurch mal punktuell hatte man das Gefühl, das ist heute nicht gut und generell halt so ein bisschen, die Mannschaft wirkte nicht besonders lebendig und so, aber das machst du ja nicht, das korrigierst du ja nicht, indem du auf Dreierkette umstellst, so, da kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Aber ansonsten hatte man ja schon, also Deutschland war ja schon im Spiel, so, also Deutschland hatte auch, glaube ich, unterm Strich fast doppelt so viel Schüsse wie die Slowakei. Ist jetzt nicht so, dass man das komplett gebrannt hat, so. Also ich fand nicht, dass es ein Spiel war, wo du während des Spiels schon Minute 55 oder so schon das Gefühl hast, wir müssen jetzt mal komplett über den Haufen werfen, weil das jetzt hier gar nicht funktioniert. Also, ich weiß nicht, hätte man vielleicht so interpretieren können, aber dann, es wäre ein relativ radikaler Wechsel gewesen. Vielleicht wäre das richtig gewesen in dem Moment. Also je länger ich drüber nachdenke, ist vielleicht eine gute Frage, die du stellst. Aber also du merkst an meinem Gedankenprozess gerade, dass es tendenziell ist, wogegen du dich als Trainer halt eher sträubst, wenn du was Bestimmtes vorbereitet hast und du siehst auch, dass die Gegner auf eine bestimmte Weise spielen und du hast Ideen, welcher Spieler da aus welchem Raum irgendwie was machen soll, dass du dann einfach, wenn du das dann über den Haufen wirfst, ist es ja quasi so, als ob du die Mannschaft unvorbereitet ins Rennen schickst. Also als ob du einfach nur in die Kabine gehst und sagst, jo, das ist die Aufstellung, das sind eure Positionen, ciao. Und das ist ja, so willst du die Mannschaft ja nicht ins Rennen schicken und so willst du sie erst recht nicht mitten im Spiel eigentlich dann plötzlich aufgestellt haben, sondern du willst tendenziell Sachen machen, die irgendwie vielleicht schon bekannt sind, schon vielleicht vorbereitet sind in irgendeiner Art und Weise und so, und du rechnest dann wahrscheinlich da auch nicht damit, dass du ausgerechnet eine Instabilität von Antonio Rüdiger dann ausgleichen musst, plus was du gesagt hast, bei Rückstand einen Defensivwechsel machen, ist auch so.
Klar, das sieht natürlich erstmal schlecht aus und da wirst du natürlich dann auch vom übertragenen Sender, wirst du die entsprechende Frage kriegen, aber nur fürs Protokoll, also bis zum 2-0 waren es 8-8 Schüsse und erst danach waren es dann 6-0 von Deutschland, aber die Expected Goals Werte habe ich jetzt gerade nicht, aber die waren jetzt auch verschwindend gering.
Wahrscheinlich nicht so gut.
Da war Deutschland jetzt nicht so nah dran. Ich will jetzt auch nicht nur so in der Rückschau schlau wirken, aber ich finde halt schon, dass es viele Fragen gibt und eben auch schon auch grundsätzliche Fragen, also ich habe ja schon, glaube ich, in der letzten Sendung relativ deutlich die Frage gestellt, ob Julian Nagelsmann wirklich ein so guter Trainer ist, wie der, zu dem er gemacht wird, weil wir eben immer wieder bei solchen Fragen landen und weil wir auch immer wieder bei Themen landen, wo man ihn nicht aus der Verantwortung rausnehmen kann, bei allen Problemen, die er dennoch auch hat. Und dazu gehört ja auch dann die Offensive. Aber geh ruhig erst nochmal rein.
Da muss ich ein bisschen kollegialen Schutz bieten, weil wir natürlich sehr, also wir machen ja nur Hypothesen, was hätte besser sein können. Es hätte ja auch sein können, dass das überhaupt nicht besser gewesen wäre. Ne? Also das ist ja immer das Einfache, was man von außen hat, dass deine eigene Hypothese wird nicht getestet und ja, das, was die Hypothese, für die sich Julian Nagelsmann am Ende entscheidet, die wird halt am Ende getestet. Und dann gibt's halt noch andere Faktoren, die dann dazu führen, ob das erfolgreich ist oder nicht, was dann da getestet wird. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein Beispiel war, da hat er mehrere Entscheidungen eher nicht gut getroffen, glaube ich, wird er vermutlich auch so sehen.
Meine Witzantwort ist, Horst Steffen und Lukas Kwasniok haben keine Zeit aktuell.
Was macht denn Sandro Wagner gerade? Der würde dem DFB-Team doch gut tun.
Ja, das ist der berühmte Co-Trainer, der eigentlich das Genie ist. Aber die ernste Antwort ist, was auch jetzt nicht hypothetisch ist, Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 war mies. Ausscheiden in der Gruppenphase 2022 war mies. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man so ein Spiel sieht. Und das sind komplett andere Spieler. Es ist ein komplett anderer Trainer. Aber es ist ein Spiel, was man schon ähnlich und oft gesehen hat und wo man einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich fragt, das Potenzial, was die Spieler haben, das ist eigentlich überraschend und erschreckend, dass man gegen eine personell so viel schlecht besetztere Mannschaft so chancenlos ist. Und das ist, wie gesagt, gab es einige Spiele in den letzten 2025, 10 Jahren, es sind 10 Jahre, also das zieht sich schon eine ganz, ganz lange Weile, und da ist Deutschland übrigens auch nicht die einzige Nationalmannschaft, also dass Frankreich mit den Spielern nicht alles dominiert in den letzten Jahren, ist eine absolute Frechheit, dieser konservative, öde Kick.
Sie kommen
da
immer
von
ins Finale. Das ist, lass uns nicht wieder die England-Diskussion führen. Das ist, aber da muss ich doch sagen, das ist natürlich richtig, dass auch in der Vergangenheit, also klar, das sah nach Endphase Flick aus, das sah nach Endphase Löw aus, und gerade bei Hansi Flick sehen wir ja, vielleicht lag es doch nicht nur am Trainer, dass es da so schlecht lief, das stimmt natürlich. Aber ehrlicherweise muss ich doch dann konstatieren, wenn ich das weiß, dass das dann auch mit zu den Aufgaben von Julian Nagelsmann gehört, rauszukommen aus diesem Cycle of Depression, in dem eben die Spieler trotz aller Möglichkeiten, die sie fußballerisch haben, es nicht hinbekommen. Und er hat für die EM einen Quick Fix gefunden mit Toni Kroos und mit Umstellungen und klaren Rollen und so weiter, das haben wir besprochen, aber jetzt sind wir schon ein Jahr über die EM hinaus. Und ja, es kann natürlich sein, dass die Spieler einfach doof sind und dass die alle schlechter spielen, wenn sie beim DFB spielen. Aber dann ist es eben jetzt dein Job als Bundestrainer. Joachim Löw hat es auch nicht leicht. Joachim Löw ist mit Piotr Trochowski zum Confed Cup gefahren. Also, das sind jetzt nochmal ganz andere Zeiten. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es gehört halt mit dazu. Und ich finde, dass man dann sich auch nicht immer als Bundestrainer hinstellen kann. Er hat tolle Pläne und er hat sicherlich auch taktisch, wird er mich in allen Diskussionen immer an die Wand argumentieren. Martin macht das ja auch schon. Jedes Argument, was ich habe, gibt es immer 13 Gegenargumente dagegen. Okay, es ist alles gut durchdacht. Das bin ich sehr gerne bereit zuzugestehen. Aber warum fehlen dann einfach so elementare Dinge? Und warum wirft er dann auch immer wieder die Mannschaft so vor den Bus? Also wann wird denn dieser
Cycle mal kurz, ich muss mal kurz reingrätschen. Wovon waren die letzten Spiele? Trügt mich meine Erinnerung? Waren die gegen Portugal und Frankreich und Italien so scheiße? Das ist, wurden
also
die da vor den Bus geworfen?
Ich fand, der Nations League war überhaupt nicht gut, die Finalrunde. Da konnte man aber noch glauben, okay, da haben einige Debütanten gespielt und da hatten einige Spieler sehr viele Spiele in den Knochen. Was mir ein bisschen untergegangen ist, war, ich glaube, wir haben es damals erwähnt, aber dass die Gegner auch schon viele Spiele gemacht haben. Aber Nations League war nicht gut, und ich finde auch, dass diese Italien-Spiele, wir hatten ja Christian noch mit dabei damals in der Sendung, und ich finde, der hat schon einige gute Punkte gemacht, wo er gesagt hat, naja, also da ist Deutschland nochmal ganz schön ins Wackeln gekommen. Und hätte nicht Italien dieses Freak-Tor mit dieser schnell ausgeführten Ecke gefangen, dann wäre das eng geworden. Und ich will jetzt aber auch gar nicht so sehr vom Ergebnis her argumentieren, aber ich finde schon, dass Deutschland da immer wieder Phasen drin hatte, mindestens Phasen, die einfach nicht gut waren und die eher so ein Rückfall in die schlechten EM-Spiele waren, die es ja auch gab.
Ja, aber dass man gegen Gegner wie Portugal und Frankreich mal eine schlechte Phase drin hat, da ist doch nicht direkt gleich Big Depression und wir müssen die Mannschaft vom
Bus
werfen.
Haben wir ja auch nicht gemacht. Aber jetzt haben wir doch gegen die Slowakei und gegen die.
Das klang jetzt so bei dir. Nee. Aber das ist doch jetzt. Ist doch nur ein. Also, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl habe, weil es ein richtig beschissenes Spiel gegen die Slowakei. Nordirland war jetzt nicht großartig, aber gewinnst du am Ende 3-1 so. Also, es ist jetzt schon. Warum ist schon wieder Big Depression?
Nein.
Es ist das 25. Spiel von Nagelsmann, um da jetzt mal so eine Zahl reinzubringen. Und dafür ist man noch ganz schön am Suchen.
Ja, man ist wieder ganz schön am Suchen. Ne?
Und mir fällt eben dass er das eben auch immer mal wieder macht. Nicht natürlich in so einer Deutlichkeit wie ich jetzt, aber ich finde es schon, dass Julian Nagelsmann, und das ist legitim, das darf er machen als Trainer, aber er nimmt die Spieler immer sehr in Verantwortung, wenn es schlecht läuft. Und ich finde, das hat er nach der Nations League gemacht, und ich finde, das hat er jetzt nach den Spielen auch nochmal ganz besonders gemacht. Und das, wie gesagt, das ist legitim, das kann er tun. Aber ich frage mich dann eben schon, ja, aber was ist denn jetzt dein Beitrag? Dein Beitrag ist doch auch, dass diese Spieler ganz offensichtlich eben nicht aus diesem Cycle ausbrechen können, der langfristig gesehen eben besteht. Denn die EM war, wir haben es ja hier auch besprochen, auch nicht in allen Belangen so toll. Und da kannst du auch über die Aufstellung gegen Spanien und so weiter sprechen, wo es eben auch so war, Julian Nagelsmann und sein Trainerteam hatte eine Idee. Die Idee sieht toll aus auf dem Papier und die Idee ist auch super hergeleitet. Aber vielleicht wäre die bessere Idee gewesen zu sagen, wir bleiben mal bei dem, was wir können, um nicht zu viel zu verändern. Weiß ich aber, dass es wieder diese Hypothesenproblematik ist, dass ich jetzt sage, hätte es doch einfach gemacht wie immer, dann hättet ihr gewonnen und meine These wird nie bewiesen werden. Das ist mir völlig klar. Das ist auch eine sehr einfache Argumentation. Aber ich finde.
Und Nagelsmann ist ja dort, wo er ist, weil seine Hypothesen häufig genug aufgehen am Ende. So.
Ja, aber so wahnsinnig erfolgreich ist der Julian Nagelsmann bisher auch nicht gewesen. Also ich will jetzt definitiv, es soll jetzt hier kein Julian Nagelsmann-Diss-Track werden, aber ein bisschen tun wir auch so, als hätte der schon dreimal die Champions League gewonnen und dem ist nicht so. Er ist mit Hoffenheim in die Champions League gekommen, okay, hat sie auch vom Abstieg gerettet. Er ist mit Leipzig in Pokalfinale gekommen, wo er sich total vercoacht hat, völlig falscher Ansatz gegen Borussia Dortmund, ausgekontert worden von hier bis nach Buxtehude. Er ist mit Bayern... Ey. Was denn? Ist doch schön, wenn sie bis dahin ausgekontert werden.
Wohnst du in Buxtehude, oder?
Ich komme aus Buxtehude.
Ja, ich habe es, als ich es gesagt habe.
Echt? 2-1-6-1-4. Hier auf meiner Stirn, wie beim Monte. Nein, natürlich nicht.
Okay. Aber hat mich jetzt gut wieder runtergeholt. Er hat mit Leipzig, hat er 25 Punkte auf Bayern geholt, wo er 9 Punkte schon davor war und damit 16 Punkten Rückstand reinläuft. Und bei Bayern haben wir genau gesehen, wie es gelaufen ist. Auch in Unterzahl in Gladbach noch pressen lassen und dann im DFB-Pokal ausgeschieden und so weiter und so fort. Und ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht hier irgendwie so tun, als ob Julian Nagelsmann ein Vollblinder wäre. Es wäre Quatsch. Aber ich habe den Eindruck, dass dass man glaubt, wenn wir so jemanden haben, der so über Fußball denkt, wie Julian Nagelsmann das macht, dass damit dann alle Probleme, die das deutsche Team schon seit vielen Jahren mit sich mitschleppt, dass die sich damit lösen. Also da muss man doch jetzt dann langsam schon mal sagen, nee, also da fehlen ja ganz offensichtlich noch Elemente und vielleicht ist manches eventuell sogar auch schlimmer geworden, jetzt wo Sandro Wagner weg ist und Benny Hübner da ist, aber das ist nur eine ganz unseriöse Vermutung, weil wie sollte ich das jetzt jemals belegen?
Ich mache mal einen anderen, ich nenne mal einen anderen Ansatz, weil ich glaube, was noch ein bisschen störender ist für ganz viele als jetzt, wenn man mal ein schlechtes Ergebnis hat, ist, dass diese schlechten Ergebnisse immer, also dass diese Spiele sich immer so anfühlen, als wäre die Mannschaft so hyperblutleer. Und ich glaube, dieser Eindruck ist nicht ganz richtig, aber der ist relativ leicht begründbar, nämlich Spiel und das hat sich halt nicht geändert und das könnte man argumentieren, ob Nagelsmann da nicht umdenken muss. Löw, Flick und Nagelsmann kommen alle aus einer ganz klaren Ballbesitz- und Positionsspiel-Logik heraus und wollen den Gegner dominant aus einer Struktur heraus bespielen. Und das bedeutet zum größten Teil, du versuchst den Gegner so sauber auszuspielen, dass du immer wieder freier Spieler, klarer Pass zwischen den Linien, Klatschball, aufdrehen, freier Spieler, andribbeln, Verlagerung auf den freien Spieler, Hereingabe, freier Abschluss, Tor. So, optimalerweise willst du immer am Gegner vorbeispielen. Du willst nie, dass der Gegner rankommt. Du willst den Gegner dominieren, der Gegner soll hinterherlaufen, der Gegner soll nicht in Zweikämpfe reinkommen. Und wenn das gut funktioniert, kriegst du damit einen Haufen Chancen. Wenn es mittelmäßig funktioniert, kriegst du damit nur ein paar Chancen, aber normalerweise bist du immer noch gut genug, dass du die meiste Zeit des Spiels zumindest Zweikämpfe offensiv vermeidest und am Gegner vorbeispielst und in freie Räume kommst und auf freie Spieler kommst. Und einfach nur von freien Spieler auf freien Spieler, von freien Spieler auf freien Spieler zu passen, ist zwar sinnvoll, aber nicht besonders spannend und nicht besonders so, da siehst du nicht, dass jemand kämpft, wenn er einfach nur im Raum Ball nimmt, guter erster Kontakt, gute Orientierung, Blick in den Raum, nächster Pass, guter Kontakt, gute Orientierung, nächster Pass. Das ist jetzt nicht so, wo man so, oh geil, die hauen sich ja rein, so, sondern das ist halt so, das ist halt Rumgepasse, so. Und Rumgepasse ist jetzt despektierlich gesagt, Rumgepasse hat dazu geführt, dass Manchester City 87 Premier League Titel gewonnen hat, so. Also das ist schon gut, aber wenn es halt nicht richtig gut greift, fühlt sich sehr, sehr schnell einfach blutleer an. Ist das deshalb schlecht und muss anders gemacht werden? Weiß ich nicht, aber es ist zumindest vielleicht eine Überlegung, die man machen müsste, dass man sagt, können wir die Offensiventscheidungen und die Strukturen und wie wir vorne reinspielen, so anpassen, dass wir zumindest phasenweise auch mal in Zweikämpfe reinkommen können, dass sich bestimmte Spieler auch mal, dass die ihre individuelle Überlegenheit gegen die Slowakei vielleicht auch mal in einem Zweikampf zeigen können und nicht nur im offener Raum, erster Kontakt, andribbeln, nächster freier Spieler. So, das ist vielleicht was, wo man drüber nachdenken kann, ob man auf diese Weise den Fußball ein bisschen lebendiger gestalten kann. Ich glaube, da haben wir bei der EM auch schon drüber geredet, weil das teilweise über den Defensivansatz erreicht wurde. Weil man so mannorientiert spielt und den Gegner dazu zwingt, lange Bälle zu spielen und dort dann Zweikämpfe hat, dort dann reingeht, dass es sich dann so ein bisschen angefühlt hat wie, jo, Rüdiger kommt da angelaufen und schmeißt sich da rein, haut da die Gegenspieler weg und Andrich sammelt da die Bälle auf und so. Da hat man dann mal solche Momente gehabt. Und die hatte man jetzt gegen die Slowakei nicht, weil das Pressing auch nicht besonders gut war, weil es die Slowakei geschickt gemacht hat. Zum Beispiel beim 2-0, wo dann super der Ball weitergeleitet wird und dann der Stürmer dann auch mit drei Haken das dann gut auflöst und Rüdiger nicht rankommen lässt und so. Also das ging dann ein bisschen nach hinten los, weil auch wieder Gegner gut und man selber nicht am Maximum. Und ja, das ist vielleicht so ein Teil der Antwort auf die Fragen. So erstens, wie kriegt man es hin, dass die Defensive halt konstant greift und nicht nur punktuell? Wie kriegt man es auch hin, dass man, wenn man eben keinen Zugriff hat, dann auch kompakt steht und nicht immer, also darüber reden wir, glaube ich, in jedem Podcast seit der Nagelsmann-Ära, dass ich immer sage, die Defensive fühlt sich wackelig an, wenn wir in der eigenen Hälfte verteidigen, wir sind nicht kompakt genug, so. Und so kommst du natürlich auch nicht so wahnsinnig ins Kämpfen rein unbedingt. Und da gibt es vielleicht Ansatzpunkte, wo man sagt, wir können vielleicht auch, also wir müssen vielleicht das taktisch auch gar nicht so sauber machen, weil du kannst ja dann auch, wenn mal halt einer angespielt wird, der unter Druck ist, dann musst du halt eine andere Lösung finden und dann kommst du halt wieder, dann muss der halt mal im Dribbling durch und dann kommt halt der Nächste, der im Gegenpressing drauf ist und so kannst du ja auch Fußball spielen. Also du musst nicht von 80 Angriffen, musst du nicht 75 immer jeden Pass in offenen Raum spielen.
Vor allem, weil du ja auch nicht nur Spieler hast, die das bei sich im Verein spielen. Also du hast natürlich ein paar, die können genau diesen Finde-den-freien-Mann-Ball spielen, aber
sind schon viele, muss man sagen.
Ja.
Spielen ja zurzeit auch von den Top-Mannschaften fast alle in der einen oder anderen Ausprägung.
Bevor ihr zwei euch jetzt endgültig vertragt, würde ich da nochmal...
Wirfst du nochmal Zunder rein?
Nee, das nicht. Aber... Das ist natürlich auch nur eine Einschätzung von mir, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich Nagelsmann vor dem Slowakei-Spiel seine Spieler falsch eingeschätzt hat. Und sowas würde natürlich eher nicht passieren im Vereinsfußball. Und ich kann mir niemals vorstellen, dass der DFB Nagelsmann entlässt. Aber ich habe mich schon gefragt, ob er zu einfach sehr denkt wie ein Vereinstrainer. Sich dadurch einfach verschätzt.
Und da habe ich ein interessantes Zitat von Sandro Wagner zu. Sandro Wagner hat auf der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel, das war ja kurz vor Deadline Day und so weiter, wurde er befragt, hier, wie schaut's aus mit Claude Maurice und wie ist denn das jetzt so Transferphase? Da meinte er so, ja, das ist total ungewohnt für mich, weil bisher hatte ich ja immer meine eigene Transferphase 4-mal pro Jahr und habe mir alle Spieler geholt, die ich haben wollte und habe nur Spieler nicht geholt, die ich nicht haben wollte. Und da dachte ich mir, das ist ja interessant, dass sein Blick da drauf ist und dass sein Blick eigentlich nicht ist, ich bin der Kaderplaner, der sagt, okay, wen hole ich denn diesmal noch mit dazu? 2, 3 Leute, sondern dass er das so radikal formuliert hat. Das ist jetzt einfach nur eine Beobachtung, die irgendwie da auch ganz gut dazu passt, zu diesem, was du gerade aufgemacht hast.
Vielleicht noch mal kurz weitergedacht, den Gedanken, was glaube ich immer ein großes Ding ist, ist so der Fokus, den man erzeugt bei der Mannschaft. Worauf sind die, weil es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die im Spiel passieren und du bist nicht auf alles hundertprozentig vorbereitet, ne, sondern du nimmst schon was raus, wo du mehr unterstreichst, was man da macht und bei bestimmten Phasen gibst du mehr, du gibst mehr Informationen. Also Nagelsmann gibt definitiv mehr Informationen rein, was sie bei Ballbesitz machen wollen, als was sie im offensiven Umschalten machen wollen, definitiv so. Und damit steuerst du natürlich auch so ein bisschen, was der psychologische Fokus der Mannschaft ist. Wenn du sehr, sehr viel Informationen über Ballbesitzspiel reingibst, ist der psychologische Fokus auch, okay, wir sind darauf vorbereitet, in unserem Kopf sieht das Spiel so aus, wir dominieren und müssen versuchen, Chancen rauszuspielen und halt in diese Position zu kommen. Und das ist vielleicht auch einfach gar nicht so unbedingt notwendig oder nicht das Beste, Das ist natürlich so, Fokussteuerung ist ein bisschen undankbar, weil du kannst nicht auf alles gleichermaßen den Fokus lenken und alles kann dich am Ende in den Hintern beißen, so. Du kannst immer, es kann immer irgendwas passieren, wo dann jemand gerade nicht so gut drauf vorbereitet war, wie er hätte sein können und dann, kriegst du dadurch ein Gegentor oder so und dann sagst du, hätten wir lieber darauf geachtet. So, deswegen ist es nicht leicht zu machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich anguckt, wo die Spieler fußballerisch auch herkommen und so, viele Stuttgarter, viele Bayern-Spieler, die sowieso sehr, sehr viel immer über Ballbesitzspiel sprechen, ob man nicht da sagt, wir machen ballbesitzmäßig, machen wir was relativ Einfaches, was nah dran ist an dem, was er im Verein macht. Das müssen wir gar nicht so im Detail vorbereiten, sondern ihr wisst ja so, ihr habt die Bewegungsmuster und ihr habt einen Dreieraufbau und wenn Kimmich Bock hat, geht der in Viereraufbau und fertig so. Und dann ist der Fokus in der Vorbereitung eher auf der Defensive. Bis jetzt hat man es, glaube ich, schon so bewusst so gemacht, dass man in der Spielvorbereitung immer die Defensive sehr, sehr leicht gehalten hat. Man hat sehr, sehr mannorientiert gemacht, weil man gesagt hat, Mannorientierung geht so schnell, kostet uns keine Zeit. Aber dass es dich keine Zeit kostet, die Information rüberzubringen, sorgt auch dafür, dass die Mannschaft nicht sehr, sehr viel über Defensive nachdenkt im Vorfeld des Spiels und der Fokus nicht so stark auf der Defensive liegt, sondern auf dem, worüber du mehr redest. Und das ist dann vielleicht in so einer Situation, wenn du gegen einen sehr, sehr schwierigen, aber kleinen Gegner spielst, dass, wenn du dafür sorgen willst, dass der auch ausreichend ernst genommen wird und dass du auch gegen die schwierigen Situationen, die auftauchen werden, weil die eben besser sind, als man denkt, die Slowakei, dass man darauf auch gut vorbereitet ist, dann müsste man da vielleicht auch drauf setzen, dass man den psychologischen Fokus ein bisschen mehr auf die Defensive lenkt und auf das kämpferische Element und so. Und wir so, das wird heute schwierig und wir müssen uns auch wehren und so. Und nicht nur, dann ist der frei und dann ziehen wir den raus und dann geht der da rein und dann stippen wir da drüber und dann spielen wir da nochmal eine Verlagerung und dann kommen wir sofort, weißt du? Das ändert ja auch, wie du so an so ein Spiel rangehst. Und vielleicht ist das noch ein Puzzlestück.
Ich habe zwei Punkte, die das unterstreichen würden, was du sagst, mit dem Fokus von der Offensive auf die Defensive nehmen. Und das erste ist, gegen Nordirland waren unfassbar viele Räume da, die man nicht genutzt hat, offensiv. Und mit mehr Freiheit und weniger Plan könnte ich mir vorstellen, dass da mehr durch Kreativität und Spontanität passiert. Und das Zweite ist, jetzt gerade nach dem Spiel wurde Wirtz zu seinem Freistoßtor zum 3-1 befragt, was ihm Kimmich denn davor gesagt hätte. Und Wirtz war nur so, ich habe überhaupt keine Ahnung, mir haben so viele Leute irgendwas gesagt, ich wollte ihn einfach reinmachen. So. Und wenn man jetzt an die Slowakei denkt, dann wird da noch ein Zettel reingegeben und vielleicht, ja, das habe ich schon irgendwie gefühlt, dieses Zitat. Ich wollte ihn einfach, so viele Leute haben da reingequatscht und das ist natürlich auf diese eine Szene bezogen. Aber ja, interessant. Würde ich jetzt einfach mal wagen, auf beide Spiele auszubreiten.
Ich meine, Sandro Wagner hat das über seine Trainingsmethodik beim FC Augsburg gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann daraus wirklich zu viele Rückschlüsse aufs Nationalteam ziehen dürfte, aber er hat ja gesagt, dass er seine Spieler systematisch überfordert, sowohl physisch als auch mental, damit dann eben genügend hängen bleibt und dass sie eben mit diesen Stresssituationen auskommen. Vielleicht ist das schon so eine der kleineren Mosaiksteine, der eben dazu führt, dass man dann auch so Phasen hat wie, und damit würde ich ganz gerne dann nochmal ganz kurz auf das Nordirland-Spiel kommen, wir haben es eigentlich immer schon wieder so mitbesprochen, aber da wirkten die Spieler auf mich in manchen Phasen fast schon blockiert, weil eben die Offensividee eigentlich nicht so wirklich funktioniert hat, um so zu sagen. Wir hatten mehr Tiefenläufe, wir hatten mehr Energie, wir hatten auch es war häufiger ein 3-2-Aufbau, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch gesehen habe, also sprich auch Groß war öfter eher
Groß hing so halb
genau,
da drin.
Genau, je nach Situation. 6-8, genau. Und sie wurden aber auch ganz anders angelaufen als von der Slowakei, deswegen war das jetzt auch nicht so das Riesenthema, deswegen konnte er dann relativ weiter nach vorne. Aber Caro hat ja vorhin die Statistik zitiert, zwischen der 23. Minute und der 54. Minute oder 53. Minute gab es keinen Schuss von Deutschland. Und da konnte ich mir auch nicht so ganz erklären, woher das jetzt kommt, dass man gegen einen Gegner, der zwar auch mit vielen Spielern logischerweise in der eigenen Hälfte steht, der aber ja viel weniger aggressiv war in den direkten Duellen, bei dem du viel mehr Zeit hattest nachzudenken und deine Entscheidung zu treffen, sie es trotzdem so schlecht geschafft haben, sie Chancen herauszuspielen. Und wenn man ganz kritisch sein will, kann man ja auch sagen, letztlich wird das Tor ja dann, das Spiel ja dann durch Standardsituationen auch entschieden und durch so eine Phase, in der Amiri dann auf dem Feld war und Freistöße rausgeholt hat. Martin, hast du dazu Gedanken, wie eben diese offensive Flaute gegen Nordirland zu erklären ist?
Ja, ist, glaube ich, in meinem Leben das ungefähr 20. bis 50. Mal, dass ich erklären muss, warum eine Mannschaft, die gegen ein 5-4-1 spielt, nicht viele Chancen rausspielt und irgendwie behäbig und planlos wirkt. Und der gemeinsame Nenner ist, dass ein 5-4-1 einfach unheimlich schwer zu bespielen ist. Allerdings muss man sagen, dass ich das teilweise kurios fand, wie Nordirland das gemacht hat, weil sie die Kette sehr hoch gehalten haben und es sah mehrfach so aus, als ob das passiert, was beim zweiten Tor dann passiert ist. Ball dahinter in die Tiefe und ciao. Ja. Aber die Bälle kamen irgendwie nicht. Da kann man auch wieder nochmal über Antonio Rüdiger reden, der die dann am Anfang der zweiten Halbzeit ein paar Mal gut gespielt hat. Aber davor nicht so. Und ansonsten, ja, also ich glaube, das war so ein bisschen, kann man so ein bisschen sagen, Eingespieltheit, alle Probleme, die man gegen die Slowakei, also so auf physischer Ebene, die man da vielleicht schon hat, dass man nicht so die allerletzte Spannung hat. Aber ich habe, also keine Ahnung, ich müsste es tatsächlich auch nochmal im Detail angucken, was jetzt die in den ganz kleinen Details irgendwie entscheidend war. Ich hatte aber schon, ich war schon sehr irritiert, dass das Schussverhältnis am Anfang der zweiten Halbzeit dann auf einmal 2-3, also ich hatte da reingeguckt, stand 2-3 und ich war so, wieso 2-3? Weil ich hatte nicht das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft so wenig erzeugt hat, sondern ich fand schon, dass es eigentlich so aussah, als ob es ganz gut macht, aber anscheinend nicht zu Abschlüssen gekommen. Ja, aber 5-4-1.
Und
son of a bitch.
Ja, gut, aber haben ja andere Teams auch schon bespielt bekommen. Was war es denn dann, was es deiner Meinung nach geändert hat? Ich baue dir gerade
so viel
eine Brücke, über die du gehen könntest, wenn du wollen würdest.
Oh, was geändert hat? Naja, also. Es gibt ja diese Spielertypen, die immer in Bewegung sind, ne, immer Läufe anbieten, immer in die Tiefe gehen, immer Gegenspieler binden, ganz aktiv,
ja, aber so
ganz
haben
viele
wir doch
Ideen
nicht, Martin,
ohne Ball.
Hör doch auf.
Haben wir nicht? Oh doch. Ja, also das zweite Tor war tatsächlich, ich hab mich kaputt gelacht, weil es so, das wirkt so, als hätte ich's aufgemalt, um meinen Punkt zu unterstreichen, welcher ist, dass Maxi Bayer auch dann extrem wertvoll für eine Mannschaft ist, wenn es so aussieht, als ob es nicht ist. Weil er läuft da einfach nur ins Nichts, ne? Er berührt den Ball nicht, aber durch seinen Laufweg kommt der Pass, also er timet sozusagen den Pass für den Mitspieler, bindet zwei Innenverteidiger, lockt den Torwart raus, Amiri ist frei. Also obwohl er auf den ersten Blick nichts macht, kreiert er eigentlich das Tor mit dem Laufweg. Und das ist halt, wenn du Bayer guckst, passiert das einfach. Es passiert so crazy oft, dass er an Situationen beteiligt ist, an denen er, ne, also dass Sachen neben ihm passieren, weil er Verteidiger wegbindet. Das ist ein Teil dieses Thomas-Müller-Effekts, den wir jahrelang beobachten durften. Und deshalb, ne, bin ich immer dazu rufe ich immer dazu auf, bei ihm zu gucken, dass man ihn nicht nur nach Ballaktionen bewertet und nicht nur nach Toren, sondern dass man immer im Kopf hat, okay, sein Pressing ist super, seine Laufwege sind super wichtig und er hilft einfach, er macht einfach die Mannschaft besser, so, durch seine Präsenz.
Du brauchst so einen Pappaufsteller von Maxi Bayer hinter dir oder einen eigenen Maxi Bayer-Jingle.
Ich muss auch sagen, also wir sind ganz kurz vorm Rasenfunk-Bingo, weil du hast schon die Laufwege herausgehoben, du hast noch nicht gesagt, dass er immer spielen muss, aber das muss ja die Konsequenz sein. Muss er jetzt gegen Luxemburg spielen, Martin?
Weiß ich nicht. Wir haben ja auch andere gute Jungs, ne?
Langweilig.
Aber na, ich glaube, in der aktuellen Situation hilft es schon. Ich glaube, dass er auch sehr gut mit Woltemade harmonieren müsste. Ich glaube, dass er gut zu Wirtz passt. Also ich fände es ehrlich gesagt schon logisch. Luxemburg übrigens hat gegen die Slowakei 11-6 Schüsse gehabt und hat erst in der 90. Minute das 1-0 kassiert von der Slowakei. Also, watch out.
Wird dann in Hoffenheim oder in Sinsheim gespielt, dieses Spiel gegen Luxemburg. Und dann geht es ja noch ins Rückspiel gegen Nordirland. Das alles ist dann aber erst im Oktober der Fall. Caro, gibt es noch Gedanken, die du hast, wenn du jetzt eben aufs Positive blickst, was ihr bei Nordirland oder im Spiel gegen Nordirland gesehen haben, neben natürlich Maximilian Bayer?
Ja, im Oktober geht es dann natürlich ins deutsche Mekka der Emotionalität. Das ist im Elbe-Weser-Dreieck in einem Konglomerat aus HSV-Werder-Fans und ein paar Hannover 96-Fans. Also emotional ist man da. So, Nordirland, positive Dinge. Genau, was mir gefallen hat, habe ich ja schon gesagt beim 1:0, beim Führungstreffer, dass du eben dieses Zusammenspiel zwischen Woltemade und Gnabry, wo dann beide mal so ein bisschen ihre Stärken zeigen konnten. Gnabry schön durchs Zentrum laufen, Woltemade eher ein bisschen tiefer zurückgefallen. Das hat mir gut gefallen. Und eben auch diese, wenn wir aufs Freistoßtor von Wirtz gucken, ist das auch einfach individuelle Klasse. Das war ja wunderschön und das ist einfach eine Szene, die ja Spaß macht beim Gucken. So, du siehst das, wie er sich den Ball zurücklegt, du siehst diese Diskussion und ich finde, sowas macht einfach Spaß. So schöne Tore, individuelle Klasse. Wir haben jetzt schon über das 2:1 und Maxi Bayer gesprochen. Aber es ist natürlich ganz entscheidend, dass du zwei Spieler da vorne hast. Und wenn Bayer Laufwege machen kann, Leute binden kann, dann ist halt noch einer da. Und der Ball geht nicht ins Leere oder diese Flanke in dem Fall. Ich finde, Kimmich hatte deutlich mehr gute Bälle dabei als gegen die Slowakei. Da habe ich ja seine Rolle vorhin sehr kritisiert und fand es zerfahren. Jetzt war es wieder kompakter. Besser auf ihn zugeschnitten. Was heißt besser auf ihn zugeschnitten? Mir fällt niemand ein, der mit dieser Rolle gegen die Slowakei gut zurechtgekommen wäre. Genau. Das. Und ja, ich fand auch, Anton Koch und Rüdiger in Kombination hat auch mehr Stabilität geboten, würde ich behaupten. Pascal Groß, genau, das ist mir dann auch aufgefallen. Das war gerecht weit am Anfang. Da dribbelt Wirtz in zwei Nordiren rein, verliert den Ball, aber du hast halt dahinter einen Pascal Groß, der direkt wartet und den Ball zurückerobern kann. Gegen die Slowakei hätte es dann wieder richtig gebrannt und ich habe das Gefühl, da wäre dann nicht noch einer gewesen. So. Und das genau. So eine Szene, die an die ich da auch denken muss, wenn ich an Positives denke.
Ja, und vielleicht muss man auch noch kurz erwähnen, dass sie versucht haben, diesen Ball vom 2:1, den haben sie eigentlich das ganze Spiel über versucht zu spielen. Also das war offenbar, entweder haben sie gesehen, weil eben Nordirland so hoch stand, dass es eine Möglichkeit ist, oder es war auch vorher schon Teil des Matchplans. Jamie Leveling hat es nur immer, der hat selten den Ball so gespielt, dass er auch hinter die Kette kam, deswegen war er immer relativ leicht zu verteidigen und sah aus wie eine ganz schlechte Flanke. Also ich hoffe, dass es quasi eigentlich auch dieser Ball hinter die Kette sein sollte, der nicht genügend Schnitt hatte. Und David Raum hat es tatsächlich einfach zielstrebig gemacht. Auch zwei, dreimal war es ein bisschen umsonst und da waren die Spieler noch gar nicht in Position. Aber du hast gesehen, allein das reicht schon, den Gegner mal ein bisschen fordern. Du zwingst sie zu Entscheidungen und hin und wieder kommst du dann hinter der Kette an den Ball. Und dann hat sicherlich noch geholfen, dass man dann mit Nadim Amiri jemand reinkam, der auch einfach einen sehr, sehr guten Start in sein Spiel hatte, sehr, sehr gute Einzelaktionen hatte, danach die nächste gute Einzelaktion gemacht hat, hier noch eine gelbe Karte gezogen, da noch einen Freistoß rausgeholt und damit ja auch so ein bisschen einer der Spieler dieses Spiels war, auch weil er das 2:1 gemacht hat. Ich denke, das hat auch noch geholfen.
Was ich daran ein bisschen strange finde, ist, dass aus diesen Positionen ist so selten zurzeit dieser flache Ball in die Füße kommt vor die Kette. Also das ist ja genau Woltemades Ding. Ne? Normalerweise hast du ja, er hat ja sogar noch diese Mittelstädt-Connection, dass Mittelstädt ihm eigentlich diese flachen Bälle da reinballert in den Fuß. Ist natürlich als alleinige Spitze ein bisschen schwerer, als wenn einer dir noch Verteidiger bindet, aber ist jetzt auch meistens so, dass er trotzdem ein Verteidiger mit ihm rausrückt, wenn das passiert so. Und das war irgendwie, das hat, das, also das Woltemade einfach mal einen Ball in den Fuß kriegt und seine Drehungen auspackt, das hat man in beiden Spielen so gut wie gar nicht gesehen.
Also
ganz komisch.
Ja, ja gut, wir haben über Nick Beutemade schon gesprochen. Mich würde es da eigentlich mal interessieren, wie viel da Vorgabe war, dass er versucht, immer in der vordersten Kette zu bleiben und wie viel das so seine Entscheidung war, weil das, er wirkte auch so ein bisschen, ja, also nicht so ganz, das wäre, als würdest du Harry Kane sagen und dass ich sagen würde, die beiden sind jetzt gleich stark, aber als würdest du Harry Kane sagen, du bleibst jetzt fall immer vorne, du lässt dich bitte nie hinten rausfallen, und so den Eindruck hatte ich gegen die Slowakei, könnte ich es mir noch erklären, weil du da ja diesen Zwischenraum eigentlich ganz gut geflutet hattest mit Spielern, da brauchst du jetzt nicht auch noch einen Woltemade, außer du willst gegenläufige Bewegungen haben, aber da gab es ja sowieso nicht so viel davon zu sehen. Gegen Nordirland, ja, war, Nordirland war ein interessanter Gegner, also muss man echt sagen. Bin ich gespannt aufs Rückspiel, ehrlicherweise. Gut, was meint ihr? Haben wir es halbwegs ausreichend besprochen? Oder habt ihr noch irgendwas ganz Wichtiges auf dem Zettel? Nee. Ich hab Martin seine Maximilian Bayer Eloge aufgelegt und er hat sie verwandelt, wie Nadim Amiri den Laufweg von Maximilian Bayer verwandelt hat. Wenn ihr das nicht verstanden habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr nicht aufmerksam zugehört. Ihr zwei, es war wie immer eine große Freude. Es ist sehr, sehr schön, dass das wieder in dieser Konstellation geklappt hat. Und ich sage das stellvertretend für viele, viele Hörerinnen und Hörer, die nämlich genau das immer als Feedback zu den letzten Sendungen dagelassen haben. Deswegen herzlichen Dank an Caroline Kipper, freie Journalistin. Schön, dass du mal wieder da warst, Caro.
Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist was bei rumgekommen. Ich habe heute eine ganze lange 8-stündige Zugfahrt über dieses Slowakei-Spiel sinniert und habe das dann vielleicht auch etwas tot sinniert. Aber es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Fand schön. Wir hatten hier viele Sendungen, wo wir sehr aufeinander Argumente des anderen aufgegriffen und weitergesponnen haben. Jetzt gab es mal richtig Reibung. Es ging hier richtig ab um 0.41 Uhr.
Tja, allerdings, so, das muss eben manchmal auch sein. Und deine Zugfahrt war ja auch noch in prominenter Begleitung, aber das wollen wir jetzt hier nicht offenlegen, mit welcher baldigen deutschen Fußballlegende du da im Zug gesessen bist heute. Und ich danke sehr Martin Rafelt. Ihr könnt, wenn ihr, und es würde mich wundern, wenn ihr heute das Gefühl hattet, da will ich mehr von hören, ich möchte mehr so auf Fußball blicken können, dann könnt ihr entweder seine Podcasts hören, unter anderem den Spielgeist und den Third Circle Podcast, oder ihr könnt die Spielverlagerung Academy buchen, wird alles verlinkt in den Shownotes. Martin, danke dir, dass du dir trotz all deiner Verpflichtungen Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Und wie finanzieren wir uns dann, fragt ihr euch, über euch da draußen, über freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da findet ihr alle Informationen, wie auch in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr das hier gerade seht und hört. Am liebsten ist uns eine Unterstützung via Dauerauftrag. Ihr könnt uns aber auch via PayPal und alle anderen Zahlungsmöglichkeiten Geld zukommen lassen und macht das einfach nach dem Value-for-Value-Prinzip. Also überlegt euch, welchen Wert hat so eine Sendung für euch in eurem Leben, und das lasst ihr uns dann zukommen, und so bezahlen wir unsere Gäste und alles, was wir hier tun. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei D. Dirkinho, bei Maximilian Roth, bei André Enge, bei Ann-Kathrin, bei Jan und bei Maurice. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als SupporterInnen registriert, und so konnte ich sie hier nach dem Zufallsprinzip rauspicken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt. Wenn ihr Feedback habt, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die richtige Adresse. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr kein Feedbacken habt, sondern dass ihr gesund bleibt und wir uns bald hier wieder im Rasenfunk hören. Macht's gut und bis dann. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.